Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Freitag, dem 8. Juli 2022, gleich dem 17. Tier 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei betont muslimische Einheit und Wachsamkeit in Botschaft zur Hadsch-Pilgerfahrt 2022. Außenministerium weist britische Behauptung zurück, iranische Waffenlieferung in den Jemen abzufangen. Armeniens Premierminister begrüßt iranische Firmen bei Infrastrukturprojekten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei betont muslimische Einheit und Wachsamkeit in Botschaft zur Hadsch-Pilgerfahrt 2022. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei hat eine Botschaft an die Hadsch-Pilgerreisenden für das Jahr 2022 gesendet, in der er Muslime auf der ganzen Welt einlädt, sich von dem abzuwenden, was zu Uneinigkeit und Spaltung führt. In einer am Freitag veröffentlichten Botschaft nannte Ayatollah Khamenei die Hadsch-Pilgerreise eine Manifestation der Einheit und Harmonie der Muslime und stellte fest, dass die Einheit der muslimischen Nation eine der beiden entscheidenden Grundlagen der Hadsch-Pilgerreise ist. Er wies auf die umfangreichen Bemühungen der Feinde hin, die beiden lebensspendenden Elixiere, die islamische Einheit und die Spiritualität, zu schwächen und nannte die Förderung eines westlichen Lebensstils als ein Mittel, das die Feinde normalerweise verwenden. Ayatollah Khamenei bemerkte weiter, dass dieses islamische Selbstbewusstsein zur Entstehung eines wundersamen, wunderbaren Phänomens, nämlich des Widerstands, geführt habe. Er nannte Palästina als eine der Manifestationen des Widerstands, da es in der Lage war, das rebellische zionistische Regime aus seinem Zustand der Aggression in eine defensive, passive Haltung zu stürzen. Außenministerium weist britische Behauptung zurück, iranische Waffenlieferung in den Jemen abzufangen. Das Außenministerium Irans wies die Behauptung Großbritanniens, Anfang des Jahres eine iranische Waffenlieferung auf dem Weg in den Jemen abgefangen zu haben, entschieden zurück. Sprecher Nasser Kanani machte die Bemerkungen am Donnerstag, nachdem in einer Erklärung der britischen Regierung behauptet wurde, ein britisches Royal Navy Schiff habe im Januar im Golf von Oman eine Ladung moderner iranischer Raketen in den Jemen abgefangen. Er nannte die Behauptung unbegründet und fügte hinzu, dass Großbritannien durch seine unaufhörlichen Verkäufe von hochmodernen Waffen an die von Saudi-Arabien geführte Koalition, die seit 2014 Krieg gegen den Jemen führt, ein Partner in der Aggression gegen das wehrlose jemenitische Volk ist. Großbritannien sei daher nicht in einer Position, solche unbegründeten Anschuldigungen gegen die Islamische Republik vorzubringen und damit eine humanitäre Haltung anzunehmen, beteuerte er. Die britische Regierung habe seit Beginn der Invasion Waffen im Wert von 9,6 Millionen US-Dollar an die Invasionsländer verkauft und zudem den Waffenherstellern des Landes separat exklusive Genehmigungen erteilt, Waffen an die Koalition zu verkaufen. Tatsächlich hat Großbritannien den Invasoren diese Waffen anvertraut, obwohl es wusste, dass sie einsetzen würden, um Kriegsverbrechen zu begehen und Schulen, Krankenhäuser, Hochzeitszeremonien und Lebensmittellager anzugreifen, sagte Kanani. Die Waffenverkäufe des Vereinigten Königreichs an die Invasoren seien einer der Gründe für die Fortsetzung der tödlichen Aggression, sagte er und fügte hinzu, daher wird diesem Land, dem Vereinigten Königreich, die moralische Kompetenz entzogen, die erforderlich ist, um solche Ansprüche gegen die Islamische Republik geltend zu machen. Armeniens Premierminister begrüßt iranische Firmen bei Infrastrukturprojekten. Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan sagte, das Kaukasusland begrüße die Beteiligung iranischer Firmen an seinen Infrastrukturprojekten und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit, die bilateralen Beziehungen weiter zu verbessern. Pashinyan machte die Bemerkungen am Donnerstag bei einem Treffen mit Ali Shamkhani, dem Sekretär des obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, in Jerewan. Er begrüßte die Beteiligung iranischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten in Armenien. Shamkhani seinerseits nannte die Aufrechterhaltung der regionalen Sicherheit und die Stärkung der kollektiven regionalen Zusammenarbeit ohne die Beteiligung ausländischer Mächte als die dringendsten Bedürfnisse der Region auf dem Weg der Entwicklung. Er betonte die Notwendigkeit, Differenzen durch Dialog zu lösen und Gewalt zu vermeiden und fügte hinzu, jede Spannung in der Region wird den Boden für die Präsenz- und Rollenübernahme transregionaler Länder bereiten und das wird sicherlich keinen Nutzen bringen. Die iranische Delegation traf am Donnerstagmorgen im Rahmen einer Reise in die Kaukasusländer in Jerewan ein. Der iranische Minister für Industrie, Bergbau und Handel, Reza Fatemi Amin, sagte Anfang März, Iran und Armenien hätten sich darauf geeinigt, Infrastrukturprojekte zu starten. Iran hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Armenien beim Bau einer neuen Transportroute angekündigt. Die 64 Kilometer lange Route ist Teil des Iran-Armenien-Georgien-Transportkorridors, der Teil der iranischen Bemühungen zur Einrichtung des Nord-Süd-Transportkorridors ist. Arabisch-israelisches Bündnis stößt auf Widerstand Iraks, Katars und Kuwaits. Inmitten der Bemühungen der USA und des israelischen Regimes, eine anti-iranische Koalition in der Region aufzubauen, deutet ein Bericht darauf hin, dass eine Reihe arabischer Länder gegen ein solches Bündnis ist. Washington und Tel Aviv drängen die arabischen Länder zur Verwirklichung eines Militärpakts, um angeblichen Bedrohungen aus Iran entgegenzuwirken. Unter Berufung auf ungenannte Quellen sagte Reuters, der Plan stehe auf der Tagesordnung des bevorstehenden Besuchs von US-Präsident Joe Biden in den besetzten Gebieten und Saudi-Arabien Mitte Juli. Laut den Quellen zielt der Plan darauf ab, mit Hilfe israelischer Technologie und den Militärbasen der USA ein Netzwerk aus Radargeräten, Detektoren und Abfangjägern zwischen Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak, Jordanien und Ägypten aufzubauen. Es hob jedoch den Widerstand einiger arabischer Länder, darunter Irak, Katar und Kuwait, gegen einen solchen Plan hervor, der auf ihre Beziehungen zu Iran und auch auf die Ablehnung jeglicher Verbindungen zu den israelischen Besatzern zurückzuführen ist. Iran hat einige regionale Länder davon gewarnt, Israel zu erlauben, in der Region Fuß zu fassen, und stellte fest, dass die israelischen Aktivitäten in der Region die Hauptquelle der Unsicherheit sind. China entschieden gegen illegale, nicht zu rechtfertigende US-Sanktionen gegen Iran. Peking hat die Maßnahme der Vereinigten Staaten, ein angebliches Netzwerk von Unternehmen, die den Verkauf iranischer Ölprodukte und Petrochemikalien vermittelt, auf die schwarze Liste zu setzen, kritisiert und erklärt, dass es Washingtons illegale und ungerechtfertigte Sanktionen sowie seine sogenannte Kampagne des maximalen Drucks gegen Iran entschieden ablehnt. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian forderte die USA auf, die falsche Praxis bei jeder Gelegenheit auf Sanktionen zurückzugreifen, aufzugeben und stattdessen positiv zu den Verhandlungen über die Wiederaufnahme der Einhaltung des JCPOA beizutragen, das allgemein als Iran-Abkommen von 2015 bekannt ist. China hat sich immer entschieden gegen rechtswidrige, ungerechtfertigte und einseitige Sanktionen und eine sogenannte außerstaatliche Gerichtsbarkeit durch die USA ausgesprochen, sagte Zhao am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Peking. Er fügte hinzu, die internationale Gemeinschaft einschließlich China hat im Rahmen des Völkerrechts eine normale Zusammenarbeit mit Iran durchgeführt. Dies ist angemessen und rechtmäßig, ohne Dritten Schaden zuzufügen, und verdiente es, respektiert und geschützt zu werden. Die Äußerungen kamen einen Tag, nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen ein angebliches Netzwerk von Unternehmen verhängt hatte, darunter chinesische und emiratische, die beschuldigt wurden, bei der Lieferung und dem Verkauf von iranischen Erdöl- und petrochemischen Produkten nach Ostasien geholfen zu haben. EU-Diplomat warnt vor größter Zwangsräumung von Palästinensern seit Jahrzehnten. Ein hochrangiger Diplomat der Europäischen Union hat seine Besorgnis über die mögliche Massenvertreibung von Palästinensern aus einem ländlichen Gebiet im besetzten Westjordanland zum Ausdruck gebracht und davor gewarnt, dass diese Vertreibung durch das israelische Regime die größte Zwangsumsiedlung seit Jahrzehnten sein würde. Sven Quinn von Burgstorff, EU-Botschafter in Palästina, schlug am Donnerstag Alarm, als er das Gebiet Masafer Yatar im Süden des besetzten Westjordanlandes bereiste, wo die Zwangsräumungen von Palästinensern nach einem umstrittenen israelischen Gerichtsurteil im Mai zugenommen haben. Wenn es zu Massenräumungen und Zwangsverlegungen kommen sollte, wäre das die größte Zwangsverlegung seit Jahrzehnten. Das ist unsere Sorge hier, sagte von Burgstorff. Der oberste Gerichtshof des Regimes von Tel Aviv entschied am 4. Mai, dass mehr als 1000 Bewohner der Dörfer Masafer Yatar ihren Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt in der Gegend nicht bewiesen hätten, bevor das israelische Militär es zu einem eingeschränkten Ort für Militärübungen erklärte und die Anwesenheit von Zivilisten verbot. Das Urteil beendete einen zwei Jahrzehnte dauernden Rechtsstreit um das als Feuerzone 918 ausgewiesene Land und ebnete den Weg für die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern. Von Burgstorff betonte, dass es seit dem Urteil einen dramatischen Anstieg der Abrisse gegeben habe, wobei eine EU-Quelle berichtete, dass 27 Gebäude niedergerissen und mindestens 30 weitere Abrissbefehle erteilt wurden, mehr als doppelt so viele wie in den letzten Jahren. Von Burgstorff sagte, Israels oberster Richter hätten in dem Urteil internationales Recht missachtet, das die Verantwortung des Regimes als Besatzungsmacht gegenüber den palästinensischen Einwohnern zu ignorieren scheint. Familien haben ihr Zuhause verloren, aber diese Entscheidung ist eine politische, überhaupt keine rechtliche, fügte er hinzu. Internationaler Druck ist der einzige Weg, dies zu stoppen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Dide Bugsha. Das heißt, öffne deine Augen.
شام ای به شهد مرگ نوشینت رضا دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا دیده بکشو از کرم رنجور دردستان علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Auf unserer Reise in die Provinz Khuzestan im Südwesten Irans haben wir die natürlichen und geografischen Gegebenheiten dieses Landesteils erkundet. Heute besuchen wir die Provinzhauptstadt Ahvaz. Der Großraum Ahvaz liegt mit 7.848 Quadratkilometer Fläche im Südwesten Irans. Die Stadt Ahvaz ist das Zentrum des Großraums und der Provinz. Im Großraum Ahvaz sind wichtige Fabriken und Industrieanlagen angesiedelt, unter anderem riesige Öl- und Gasanlagen, Hüttenwerke, Pipelinewerke, Ahvaz-Hütten- und Pipelinewerke, Fabriken für Schwarzcarbon, Zuckerraffinerien, zahlreiche Kraftwerke und unzählige große Industrieunternehmen. Der Großraum gilt als Standort für Hütten- und Stahlwerke und Zentrum der Provinz. Neben Industrie wird auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Die Erde ist äußerst ertragreich. Hier werden Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse und Datteln angebaut. Die Ruinen der alten Stadt Ahvaz, der alten Brücke über den Karun-Fluss, die Hängebrücke, die Grabstätte von Ali ibn Mahzir Ahvazi, der Karun-Fluss und die anmutigen Küsten bieten unter anderem historische und natürliche Sehenswürdigkeiten der Provinz. Die Stadt Ahvaz zählt zu den Großstädten des Landes. Sie befindet sich im Zentrum von Großraum Ahvaz und Khuzestan Plateau, 18 Meter über dem Meeresspiegel und 850 Kilometer von Teheran entfernt. Offiziellen Angaben zufolge leben 32% der Bürger der Provinz in der Großstadt Ahvaz. Einige der größten Mutterunternehmen Irans befinden sich in dieser Stadt. Sie ist 200 Quadratkilometer groß und zählt zu den weitläufigen Städten des Landes. Der Fluss Karun entspringt den Bakhtiari-Bergen und gilt als wasserreichster Fluss des Landes. Er zieht durch Ahvaz und teilte die Stadt in einem westlichen und einem östlichen Bezirk. Der Karun ist mit seiner 950 Kilometer Länge der längste Fluss, der nur durch Iran fließt, und er ist der einzige befahrbare Fluss im Land. Er liefert zudem das Trinkwasser der Stadt. Die Windungen haben die gesamte Provinz in einer beispiellosen Ebene verwandelt. Auf den Karun wurden einige Staudämme gebaut. Die wichtigsten nennen sich Karun 1, 3, 4, Masjed Suleiman und Gatwand Ulia und Gatwand. Die Industrieanlagen werden von Industrie- und Verwaltungsanlagen der Südölgesellschaft und der Nationalen Bohrgesellschaft begleitet, so dass Ahvaz zu einem der wichtigsten Industriestandorte des Landes avanciert ist. Aus diesem Grund nimmt sie zahlreiche Auswanderer auf. Ahvaz befindet sich auf dem sehr wichtigen Knotenpunkt und der Transitroute, die über Land-, Luft- und Schienenwegen alle anderen Landesteile mit den wichtigen Häfen in Abadan, Khorramshahr, Imam Khomeini und Mashhad verbindet. Über Geschichte und Alter von Ahvaz liegen keine ausreichenden Informationen vor, doch aus dem Erhaltenen geht hervor, dass sich die Elamiten erstmals hier ansiedelten. Die Stadt wurde wiederholt zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Elamiten bauten auf dem Boden des heutigen Ahvaz die alte Stadt Tariana, die mit dem Zerfall der Elamiten unterging. Der Sassanidenkönig Ardeschir I. baute Tariana nochmals auf und nannte sie Hormuzd Ardeschir. Ardeschir ließ auf dem Karun einen Damm bauen, so dass die Stadt wieder in Wohlstand und Fortschritt aufging und zum Zentrum von Susiana Khuzestan wurde. Unter den Sassaniden stieg Ahvaz zu einer wichtigen Stadt und zum Standort für die damalige Textilindustrie auf. Die Stadt war ein Christenzentrum und Sitz der Bischöfe von Khuzestan. Ahvaz oder Hormuzd Ardeschir zählte aufgrund ihrer Nähe zum befahrbaren Karun zu den wichtigen Umschlagsplätzen des Landes. Wissenschaftliche und kulturelle Zentren wie die Jundishapur-Universität in Ahvaz demonstrieren die Bedeutung dieser Region, die große Medizinwissenschaftler aus Griechenland, Ägypten, Holland und Rom aufnahmen. Hier behandelten namhafte Ärzte die Patienten und bildende Studenten aus. Die medizinische Universität, auf Geheiß von Shapur I., 241 bis 271 nach Christus gebaut, wurde von Shapur II. Renoviert und unter Anushiravan ergänzt und erweitert. Nach der Offenbarung des Islam wurde Hormuzd Ardeschir in Suq al-Ahvaz umbenannt. Unter dem Umayyaden und Abbasiden blühte Ahvaz weiter auf und galt als Umschlagplatz und Anbauzentrum für Zuckerrohr. Ende des 3. Jahrhunderts im Mondkalender ging die Stadt schließlich auf Untergang zu. Später versuchte man sie wieder zur alten Größe zu bringen, doch die Zerstörung des großen Staudammes Mitte des 9. Jahrhunderts im Mondkalender wurde der Stadt doch zum Verhängnis. Mit dem Bau des Suezkanals, 306 im Mondkalender, haben sich die Europäer wieder dem Süden Irans für ihre imperialistischen Pläne zugewandt, so dass die Stadt nochmals aufgebaut und der Handel dort wieder angekurbelt wurde. Nasser eddin Shah nutzte die Gelegenheit, um die Schifffahrt auf Karun auszubauen. Durch den Statthalter von Khuzestan ließ er im alten Ahvaz eine Hafenanlage bauen, die Nasseri-Hafen genannt wurde. Damit änderte sich auch der Stadtname und wurde fortan Nasseriye genannt. 314 im Sonnenkalender beschloss das damalige Kabinett, der Stadt wieder ihren alten Namen Ahvaz zu geben. Aus dieser Provinz sind große Wissenschaftler, Geistliche und Dichter hervorgegangen. Abu Nawas Hassan ibn Hani Khuzestani zählt zu den großen Dichtern der arabischen Sprache. Abdullah ibn Maymun Ahwazi, Nobacht Ahwazi Munajjem und Söhne, Jurjis, der Sohn von Bakhtishu Gandhi Shapuri und arabischsprachige schiitische Dichter wie Ibn Sakit und Debel Khazai sind weitere Dichter aus dieser Region. Die Letzteren priesen das Velayat und Imamat der Prophetennachfahren. Die Brücken der Stadt sind wahre Attraktionen. Zurzeit verbinden 8 Brücken die Ufer des Karun und den westlichen und östlichen Teil Ahvaz miteinander. Die erste Brücke der Stadt, Siyah Pol, ist für den Schienenverkehr gedacht. Pol Sefid ist die erste Hängebrücke Irans. Pol Fulad ist die 4. Stahlbrücke auf der Welt. Pol Kabli ist die größte Schrägseilbrücke im Nahen Osten. Sie alle sind ihrem Design und ihrer Ausführung einzigartig. In der Stadt stoßen wir auch zahlreiche historische Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Saroy-e-Ajam wurde 1382 in diese Liste aufgenommen. In der Vergangenheit galt das Gebäude als eines der Karawansereien von Scheich Hasal. Später wurde es als Bazar und heute wird es als Lager benutzt. Es ist einstöckig und mit Ziegelsteinen verziert. Die Säulen werden von Stein bedeckt, zahlreiche Nischen, ein Steinboden und Holzfenster und Türen fesseln den Blick der Besucher, abgesehen von der einzigartigen Architektur. Wie zuvor angedeutet, befindet sich die Grabstätte von Ali ibn Mahziar in Ahwaz. Sie wird von Liebhabern der Prophetenfamilie und der Unfehlbaren stets besucht. Ali ibn Mahziar Ahwazi Duraqi wurde 125 im Mondkalender geboren. Er zählt zu den großen Persönlichkeiten des Islam und der Schia. Er stammt aus Iran und lebte bis 254 im Mondkalender. Er gilt als einer der größten Rechtsgelehrten und Hadith-Forschern der Schia und als geistiger und sozialer Ideologe der Schiiten in Khuzestan in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Hijra. In seinen wertvollen Werken zeigt er Iranern den Weg der Prophetenfamilie. Neben seinen geistlichen, spirituellen und wissenschaftlichen Errungenschaften wird er auch als politischer und wissenschaftlicher Theoretiker hochgeschätzt. Seine Werke in der Rechtslehre sind sehr bedeutend. Sheikh Tusi, hochgeschätzter islamischer Rechtsgelehrter, schreibt in seinem Buch Rejal: Ali ibn Mahziar war ein Gefährte von Imam Javad und Imam Hadi. Er war ein großer Wissenschaftler mit zahlreichen Überlieferungen. Er lernte die Rechtslehre und religiösen Gebote. Er berief sich auf Überlieferungen von Imam Reza und Imam Javad und war ein Vertrauter und Bevollmächtigter von Imam Javad. So genoss er einen hohen Rang, der auch bei Imam Hadi zur Geltung kam. In manchen Regionen war er Statthalter des Imams. Für weitere Informationen über die Region und Stadt müssen Sie sich leider wieder eine Woche gedulden, da unsere Zeit wieder um ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Dalirane, auf Deutsch Heldenhaft. Thank you.
تی شب تاخته ایم طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم
Thank you. شعله نینداخیم آتش عاشقی از شعله نینداخیم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir haben in unserem Beitrag immer wieder in die Abhandlung Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, über die Rechte der Menschen reingeschaut und darin Gesichtspunkte vorgefunden, die in den heutigen Menschenrechten unberücksichtigt bleiben, aber für die Beziehungen zwischen den Menschen von großer Bedeutung sind. Dadurch, dass Menschen miteinander verkehren, entstehen aus der Sicht Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, Rechte und Pflichten und deren wichtigster Rückhalt ist die Moral. Die Beachtung dieser Rechte und Pflichten kann die Gesellschaft von Ungerechtigkeit befreien und zur Verbreitung eines schönen menschenwürdigen Verhaltens und menschenwürdiger Gesinnung führen. Im letzten Beitrag sprachen wir über die Rechte der Minderheiten im Islam. Wir sagten, dass der Islam sehr auf die Rechte der Bürger einer Gesellschaft achtet und die menschliche Unantastbarkeit würdigt. Der Mensch nimmt im Islam einen hohen Rang ein und Gott hat den Menschen geehrt. Imam Borir, Friede sei mit ihm, empfiehlt seinen Kindern: Gebt Acht, nicht die Rechte der Menschen und die Rechte Gottes zu verletzen. Die Devise des Islams lautet, Gerechtigkeit zwischen allen Menschen herzustellen, was auf der Überzeugung beruht, dass sich nichts an dem Prinzip der Gerechtigkeit ändert, wenn die Menschen verschiedenen Religionen Gottes angehören. Deshalb sehen wir, dass die islamische Lehre die Wahrung der auf Gottes Gerechtigkeit beruhenden Rechte der Minderheiten in der Gesellschaft unterstreicht. Die Soldaten des Umayyiden-Herrschers Muawiyah hatten die Rechte der Schriftbesitzer im Islamischen Reich verletzt und sich an deren Eigentum vergriffen. Als dies Imam Ali, Friede sei mit ihm, zu Ohren kam, bedauerte er dies sehr und sagte: Wenn ein Muslim im Islamischen Reich sieht, dass einem anderen Muslim oder einem Bündnispartner der Muslime ein Unrecht geschieht und sich darüber so sehr aufregt, dass er stirbt, so kann man ihm deswegen keinen Vorwurf machen. Gemäß den Lehren des Islams sind die Anhänger anderer Gottesreligionen, die in einer muslimischen Gesellschaft leben, Bürger dieser Gesellschaft. Sie können unter Wahrung der Grundlagen ihrer eigenen Religion zusammen mit den Muslimen ein friedliches Leben führen. Die islamische Regierung ist verpflichtet, sich an das Bündnis, das sie mit den Schriftbesitzern schließt, zu halten. und deren Leben, Besitz und Ehre zu schützen. In einer islamischen Staatsordnung wie der Islamischen Republik Iran können die Minderheiten der Anhänger göttlicher Religionen frei ihren Gottesdienst ausüben und ihr Religionsunterricht baut auf der eigenen Religionslehre auf. Die religiösen Minderheiten können Kandidaten für die Parlamentswahlen aufstellen und diesen ihre Stimme geben, damit sie ihre Rechte vertreten.
Imam Sajjad hebt die Rechte der religiösen Minderheiten hervor und fordert die Muslime auf, ihnen kein Unrecht zu tun und sich an die mit ihnen getroffenen Vereinbarungen zu halten. Er sagt, dass sie dem Schutz Gottes und seines Propheten unterstehen. Die Treue zu einem Bündnisvertrag wird moralisch hoch eingestuft. Der Islam legt großen Wert auf die Beachtung von getroffenen Vereinbarungen und verurteilt einen Vertragsbruch. In einem Koranvers heißt es zum Beispiel: Ihr Gläubigen, haltet euch an eure Bündnisse. Zu den bedeutenden Ergebnissen der Beachtung der Vertragstreue gehört die Herstellung von Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und Beachtung aller Bevölkerungsschichten. Der Islam lädt die Schriftbesitzer, nämlich die Anhänger anderer Gottesreligionen, zur Zusammenarbeit ein. Er möchte, dass sie unter Beachtung der Gemeinsamkeiten friedlich mit den Muslimen zusammenleben. Im Vers 64 der Sure 3 steht: Sag, ihr Schriftbesitzer, kommt her zu einem Wort, das zwischen uns und euch gemeinsam ist, dass wir Gott alleine dienen und keine Teilhaber neben ihn stellen und dass wir uns nicht untereinander an Gottes Staat zu Herren nehmen. Die Anhänger der anderen Religionen himmlischer Herkunft genießen also an der Seite der Glaubensanhänger des Islams Sicherheit. Ebenso wie die Muslime in ihrem islamischen Land in Wohl und Frieden leben, muss auch das Recht auf Sicherheit und Frieden der anderen Gruppen in dieser Gesellschaft gewährleistet sein. Dies ist nicht anders als das Prinzip von der friedlichen Koexistenz und der Respektierung der Rechte der Menschen. Der große muslimische Rechtsgelehrte Sheikh Shaltut sagt darüber: Der Islam legt den Muslimen eine friedfertige Politik ans Herz, die sowohl über ihren Beziehungen untereinander als auch ihren Beziehungen zu den anderen Nationen herrschen soll. Der Frieden in den Beziehungen unter den Menschen schafft somit die Grundlage zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Austausch. Das Einzige, was der Islam von den Nichtmuslimen fordert, ist, dass sie den Anhängern der Lehre des Islams keine Schwierigkeiten bereiten. Aber diese Religion hat nie von ihnen verlangt, dass sie unter Zwang Muslim werden.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.